eine Mama mit 3 Kindern, relativ wenig Einkommen und möchte gerne ein extra Einkommen haben, um ihren Kindern und sich ein besseres Leben zu ermöglichen. Ist kreativ, kann auch immer, ne, hat gute Ideen, hat aber schon so ein bisschen die Sorge vor, was ist, wenn es nicht klappt? Und ich habe ja hier 3 Kinder, die ich versorgen muss. Mhm. In was für eine Richtung würdest du jetzt hier gehen?
Finde ich so cool, Miri.
Hallo zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jax. Ich bin die Gründerin von Jax Beautyline, ehemalige Make-up-Artistin und Mama von 2 Kindern. Und wir fliegen am Montag in den Urlaub. Und ich muss sagen, ich freue mich extrem doll darauf. Denn es gab viele, viele, viele Jahre in meinem Leben, wo ich mich nicht wirklich auf Urlaube gefreut habe, weil ich so vor finanziellen Engpässen Angst hatte tatsächlich und mir auch so einen Urlaub überhaupt nicht richtig gönnen konnte, weil ich immer gedacht habe, so, oh, eigentlich müsstest du jetzt weiterarbeiten und eigentlich kannst du dir das auch gar nicht leisten. Und ich bin natürlich damals auch überhaupt nicht in so krasse Urlaube gefahren, wie ich das heute mache, bin aber so dankbar und auch so glücklich. Und wenn ich mir wirklich das mal so mein Leben heute betrachte, ich meine, wir sind mit Jax Beautyline wirklich wahnsinnig stark gewachsen, aber auch alles außenrum. Also ich habe so viele weitere Standbeine, selbst wenn Jax Beautyline von heute auf morgen wegfallen würde. Ich hätte einfach immer noch viele andere Einnahmenquellen, habe mittlerweile auch in Wohnungen, Häuser investiert, investiere in ETFs und so weiter. Und das gibt mir eine extreme Sicherheit. Das war früher aber überhaupt gar nicht so. Früher habe ich wirklich einfach immer nur gedacht, so Gott, was ist das denn alles? Warum schaffe ich es denn nicht, irgendwie so finanziell frei zu sein? Und es war immer wirklich mein größter Wunsch, einfach so durch den Tag zu gehen, ohne Geldsorgen zu haben, ohne irgendwie zu denken, oh, kann ich mir das Getränk jetzt noch leisten? Kann ich denn heute Abend essen gehen? Sondern wirklich mir auch Dinge leisten zu können. Und ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig starker Einfluss auf unseren inneren und äußeren Glow. Und deswegen werde ich auch nicht müde, im Glowcast über genau diese Themen zu sprechen. Und weil mir aber so viele Frauen immer wieder Nachrichten schreiben, ja, also Miriam, du bist ja so privilegiert und bei dir, dir wurde das ja in die Wiege gelegt, muss ich einfach sagen, nein, das ist absolut überhaupt nicht so. Ich habe alles mir selber erarbeitet. Ich habe wirklich für viele Dinge auch richtig krass eingestanden. Und ich hatte aber auch immer eine Vision von meinem Leben, wie ich leben möchte. Und eine finanzielle Freiheit zu haben, das war immer mein Wunsch, um auch kreativ frei zu sein. Also einfach, um total schöne Sachen antreiben zu können, um Dinge in meinem Leben mir zu ermöglichen. Einfach auch wie genau Urlaube, aber auch einfach wirklich Projekte voranzutreiben, auf die ich richtig Lust habe und auf für die ich natürlich Geld brauche. Und die liebe Laura Limberg ist heute bei mir zu Gast im Glowcast, denn sie ist wirklich genauso wie ich so eine Tausendsasserin und macht ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig. Davon wird sie gleich erzählen. Aber sie hat sich halt damit auch richtig was Tolles aufgebaut und hat jetzt darüber auch ein Buch geschrieben, das passive Money-Prinzip. Und darüber möchte ich heute mit der lieben Laura sprechen und hoffe, dass ich euch vielleicht auch die ein oder andere Inspiration mitgeben kann. Hallo, liebe Laura.
Hallo Miri, danke, dass ich da sein darf.
So schön, dass du da bist, wirklich. Wir kennen uns ja schon lange und ich muss auch wirklich sagen, wir haben uns ja noch niemals so intensiv persönlich unterhalten wie heute. Ja. Wir sind immer so connected gewesen über E-Mails, über Instagram. Mhm. Und ich kenne dich in erster Linie über LiveBurn. Mhm. Vielleicht magst du einmal erzählen, damit die anderen dich jetzt auch noch hier, die zuhören, nochmal kennenlernen dürfen. Woher kommst du? Wer bist du? Was machst du? Und wie kam es denn dazu, dass du dieses Buch, das passive Money-Prinzip, geschrieben hast?
Ja, erstmal habe ich mich ganz doll auch erkannt in deiner Intro, muss ich sagen. Denn auch mir ist das nicht in die Wiege gelegt worden, gut in Finanzen zu sein. Ich habe auch ganz falsche Glaubenssätze zum Thema Geld gehabt. Gar nicht böswillig, sondern meine Eltern wussten es ja auch nicht besser und haben gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Du musst ein Masterstudium abschließen, sonst wird das nichts. Ich habe mit Bachelor mit Ach und Krach geschafft und danach gesagt, war's. Und wusste auch immer, ich will mein eigenes Ding machen, so wie du. Ich wusste die Vision, ich wusste, was ich mag, was ich will. Und habe mir mein Unternehmen The Lifebahn als passives Einnahmenunternehmen von Anfang an aufgebaut und so geplant, dass ich immer mitverdiene, auch wenn ich nicht da bin. Und habe das irgendwann versucht, auch anderen schmackhaft zu machen. Habe das auf Instagram erzählt, dass ich das Studio liebe und mag, was ich tue und was ich vermittle, den Ort schaffen möchte. Aber auch noch andere Sachen vorantreiben möchte, die Strategie vorantreiben. Wo geht die Reise noch hin? Und das ging nur, weil ich mich aus dem Operativen auch in manchen Sachen eben zurückgezogen habe. Und daraus sind noch weitere passive Einnahmequellen gekommen. Und wie das alles geht und jeder eigentlich auch machen kann, habe ich in dem Buch aufgeschrieben, weil ich möchte echt motivieren, dass das jeder sich traut und sich nicht entscheidet, ich weiß es nicht, dann mache ich es nicht, sondern man kann sich das beibringen. Wir lernen es halt nicht in der Schule oder auch nicht im Studium. Also in meinem habe ich es nicht gelernt. Aber wir können uns dafür informieren und interessieren.
Magst du einmal noch ganz kurz erzählen, weil ich finde die Story von dir einfach so wahnsinnig spannend, dass du gesagt hast, ich mache ein Yoga-Studio, aber ich bin nicht selber die Yoga-Lehrerin. Mhm. Du verkaufst heute auf Amazon, du machst Dankbarkeitstagebücher, du machst Affirmationskarten, Grußkarten mittlerweile, also diverse Sachen. Wie kam das? Also wieso diese Passion? Und vor allem, du machst ja mittlerweile jetzt auch ein wirklich sehr gutes Einkommen dadurch und hast eine Tochter bekommen nebenbei, bist erst 29, hast auch wahrscheinlich noch 1000 andere Ideen, was du alles machen möchtest. Genau. Aber kannst du uns nochmal so ein bisschen so Step by Step so abholen? Weil da gehört ja auch ein krasses Money-Mindset zu und du hast ja eben noch gesagt, so das hast du eben nicht in die Wiege gelegt bekommen und deine Eltern haben dir ja genau das Gegenteil eigentlich erzählt. Also wie kam dieser Switch, weil ich glaube, das motiviert ja jetzt auch eben Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, die sagen so, ich hänge genau in dieser Schleife, diese blöden Glaubenssätze über Geld und dass ich irgendwie nicht keine Gagen aufrufen darf für das, was ich machen darf oder ne, dass man eben auch sagt, ja so ein Business aufbauen, oh, das könnte ich eh niemals. Wie kam bei dieser Switch?
Also die Idee vielleicht erstmal kam, ich war selber Yogalehrerin, ich habe die Ausbildung gemacht, habe so ein paar Yoga-Studios in Berlin gearbeitet und fand die entweder so super spiri, dass schon so der Räucherstäbchengeruch mich erschlagen hat, wenn ich reinkam und ich mich da nicht so wohl gefühlt habe, oder das waren so ganz fancy-pansy Studios, wo ich dachte, wenn ich jetzt nicht die perfekte Lululemon-Kombi anhab, dann kann ich auch wieder abdüsen. Ich wollte einfach so einen schönen Ort haben, wo man sich wohlfühlt, viele Naturmaterialien, warmes Licht, es riecht angenehm nach ätherischen Ölen. Und habe gedacht, okay, den gibt's noch nicht. Ich erfinde zwar das Rad nicht neu, aber ich mach's besser und so, wie es mir und vielleicht auch anderen fehlt. Und habe diese Oase geschaffen. Und auch da, ich wusste eigentlich noch nicht so wirklich, wie ich das mache. Ich hatte wirklich 12.000 Euro damals gespart. Ich war Anfang 20, das war wahnsinnig viel Geld für mich. Ich habe nichts geerbt, ich habe nichts geschenkt bekommen. Ich habe damals gemodelt und habe das echt zur Seite gelegt und habe das auf die Karte gesetzt und den Ort wie in meinem Pinterest-Board verwirklicht. Habe die Yoga-Lehrerin, die ich kannte, von anderen Studios abgegriffen, die ich gut fand. Und von Anfang an aber selber, ich glaube, eine Stunde unterrichtet in der Woche, irgendwann gar nicht mehr, weil ich an jeder Stunde 50% mitverdient habe und die Lehrer haben 50% bekommen. Und es war aber eigentlich Win-Win. Ja, die haben die Plattform bekommen, die wurden hoch gefeiert und gepusht auf Social Media, online. Die waren ganz wichtig für mich. Und die wiederum haben diesen schönen Ort bekommen, den sie selber gesucht haben als Yoga-Lehrer. Also beide Seiten waren happy. Und das ist immer schön, wenn man Mehrwert für alle Seiten schafft.
Dieses Yoga-Studio, das hast du dann aber verkauft. Also es gibt's heute noch, das heißt aber nicht mehr.
Casa Flow heißt es. Das gibt's auch noch unter dem Namen in Prenzlauer Berg. Genau.
Okay. Wie sagst du mal wie?
Casa Flow.
Casa Flow, okay. Und The Lifebahn hast du dann aber mitgenommen und hast daraus nochmal ein neues Business geschaffen.
Genau, beziehungsweise lief so ein bisschen parallel. Das Yoga-Studio gab's dann. Ich habe die ersten Mitarbeiter noch neben den Yoga-Lehrern gehabt, nämlich eine Studiomanagerin, die hat das übrigens später auch gekauft. Also die hat das übernommen und auch jemand, die Social Media gemacht hat, weil ich gemerkt habe, oh, das ist super aufwendig, wichtig, du weißt es selber. Aber ich habe wirklich nicht die Kappa, das komplett zu covern, das ist eine Vollzeitstelle. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und dann kam die ersten Produkte dazu, die Dankbarkeitstagebücher, das war das erste Produkt, ist nach wie vor so das Signature-Produkt von der Livebahn. Affirmationskarten, irgendwann auch viel Amazon-Business, viele Grußkarten gibt es mittlerweile, weil ich einfach dieses Papier-Business gut verstanden habe. Und es klingt so basic, Grußkarten, aber wir brauchen ständig welche. Wir schreiben gerne, ich finde das was ganz Tolles. Und auch da habe ich selber mal welche gesucht und gemerkt, nee, das ist irgendwie alles total kitschig oder so super albern. Warum gibt es nicht einfach eine schöne Grußkarte zum Geburtstag oder anderen Events? Ich dachte, ja, mache ich auch selber. Finde ich, gibt's noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Und so entstehen oft meine Ideen, oder ich glaube, man selber kennt es auch, man möchte was machen, man hat da schon was erlebt und ja, deine Vision ist ein bisschen anders und das könnte aber auch andere Leute auch gebrauchen und suchen das vielleicht noch.
Was versteht man denn jetzt genau unter passivem Einkommen? Weil das hört sich nach extrem viel Arbeit an und überhaupt nicht passiv, sondern sehr aktiv. Deswegen, vielleicht kannst du ja einmal so kurz erklären, was ist denn eigentlich damit gemeint?
Passives Einkommen bedeutet, dass du Geld verdienst, wenn du gerade schläfst, isst, im Urlaub bist und nichts aktiv damit gerade tust. Dein Laptop ist zugeklappt oder du bist auch nicht im Austausch mit jemandem. Und das geht nicht von heute auf morgen, ne? Das ist auch die Wahrheit. Also dieses Fundament zu bauen, dauert je nach passiver Einnahmequelle länger oder kürzer. Aber Ziel ist, dass es schnell aufgebaut ist, dass es fest ist, dass es stabil ist und du davon profitieren kannst.
Du hast jetzt vorhin erzählt, du hast so ein bisschen, also du hast 12.000 Euro oder wie viel war es?
12.000 Euro, ja.
Gehabt, was du dir erspart hattest, um damit zu starten. Mit 12.000 Euro kann man aber jetzt natürlich auch nicht so viel erreichen, wenn ich bedenke, du hast es schön eingerichtet, du musstest ja auch eine Website bauen, Visitenkarten machen, keine Ahnung, was da alles zugehört. Also kaum vorstellbar, dass das überhaupt mit 12.000 Euro geht. Was passiert dann? Also, weil ich glaube, das erleben die meisten und davor haben sie dann auch Angst. Sie haben eine Idee und wollen das dann starten, bauen eine Website und stecken da ihr ganzes Geld rein und dann passiert gar nichts. Also dann kommen keine Käufe rein, da kannst du schlafen und am nächsten Morgen ist auch kein Geld da.
Ja.
Wie entsteht denn dann dieses passive Einkommen?
Erstmal war das von Anfang an, der erste Monat war schon schwarze Zahlen und nicht mehr rot. Also es war jetzt nicht, dass mir was auszahlen konnte, aber ich konnte alle Rechnungen bezahlen, sprich die Miete und meine Yogalehrer.
Aber wie hast du das hinbekommen?
Ich habe viel mit Social Media schon den Ort zum Beispiel beworben, als es ihn noch gar nicht gab. Ich habe mit Pinterest-Bildern gearbeitet und habe gesagt, der Yoga-Studio im Prenzlauer Berg, das gab es aber noch gar nicht. Habe die Follower bekommen, habe Reichweite geschaffen, wirklich organisch auch. Und habe das so 3-4 Monate gehabt, bis ich die Fläche gefunden habe, unterschrieben habe. Und irgendwann konnte ich auch eine Adresse reinschreiben, weil die Leute haben mir mittlerweile auch Nachrichten geschrieben, hey, wo ist denn das? Wo kann ich denn jetzt teilnehmen? Und ich gesagt, ja, to be continued, keine Ahnung, weiß selber noch nicht, wo es ist. Und habe auch zum Beispiel mit Urban Sports Club damals gearbeitet. Also habe natürlich dann weniger pro Klasse verdient, aber habe dafür gesorgt, dass die Klassen voll sind, dass man uns kennenlernt. Und ja, Flyer gab es auch, die verteilt wurden. Also der Kiez war einfach sehr wichtig. Aber ich wusste, dass Yoga an sich beliebt ist. Ja, Leute gehen gerne zum Yoga. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass sie mein Studio kennenlernen und dann bei mir bleiben, weil es eben das ist, was es so noch nicht gibt, was ich nicht gefunden habe in der Nähe.
Also sehr, sehr, sehr viel Fleiß ist hier gefragt.
Fleiß,
oder?
Auf jeden Fall, genau.
Disziplin.
Disziplin, aber ich muss auch sagen, die kam dann zu meinem Yoga-Studio und ich war dann selber da und dann haben sie gesagt, oh, das ist aber richtig schön und hatten noch eine Frage und ich habe immer mich gar nicht als Besitzerin ausgegeben. Ja? Ich habe gesagt, ach, das gebe ich weiter oder ach, guter Punkt, ich werde nachhaken und habe denen danach eine E-Mail geschrieben mit einem kleinen Gutschein noch dazu, bring your friend. Ja, also ich war auch immer so eine stille Beobachterin, weil ich finde, da habe ich das beste Feedback bekommen.
Smart, okay. Ja. Okay, jetzt haben wir dieses Offline-Geschäft und jetzt hast du aber ja auch ein sehr erfolgreiches Online-Geschäft. Und es gibt ja jetzt nicht wenige Tagebücher da draußen, es gibt nicht wenige Affirmationskarten, auch Grußkarten gibt es wahrscheinlich wie Sand am Meer.
Auf jeden Fall.
Wie schaffst du es denn da, Kunden aufzubauen? Also wie schaffst du es da? Vielleicht kannst du auch hier nochmal so erzählen, mit wie viel Startkapital hast du das dann weitergemacht und wie ist das dann alles zum Laufen gekommen?
Also die Dankbarkeitstagebücher ist auch wirklich so entstanden, dass ich die diversen Tagebücher, die schon so gab, genutzt habe, sehr mochte. Aber zum Beispiel, ich fand immer, da war so viel wenig Platz. Ich hatte immer so viel zu sagen. Ich habe irgendwann um die Ecke geschrieben, die Ecken ausgefüllt und eigentlich eine Zeile hat mir für die Antwort der Frage nicht gereicht. Ich habe gedacht, boah, das ist eigentlich so was Schönes, aber da muss mehr Platz rein, das muss minimalistischer sein, ich muss Platz für meine Worte haben. Und so kam der Gedanke, das mache ich selbst. Aber so wie ich finde, dass es eben noch nicht da ist. Und die erste Version war auch nicht so, wie sie jetzt ist. Es war ein Softcover-Buch. Es war, finde ich, von der Haptik nicht so schön, wie es jetzt ist. Jetzt ist es so ein Leinencover mit Goldfolienprägung, ganz hochwertig. Aber es war ein Testrun. Und ich bin da wirklich mit den Büchern zu den ganzen Buchhändlern gegangen, in die Concept Stores und habe gesagt, hey, das ist mein Buch, wollt ihr das haben? Und habe dafür gesorgt, dass es erstmal in Umlauf geht. Habe es einem eigenen Shop angeboten, der bei Instagram verknüpft war mit dem Yoga-Studio. Es war auch eine super Reichweite dazu. Ich habe es auf Etsy angeboten, auf Amazon. Also habe so alle möglichen Anlaufstellen genutzt, weil ich finde auch, die Menschen, die es offline sehen im Studio, die kann ich nur da abgreifen. Aber online ist auch nochmal eine andere Reichweite. Und Etsy-User sind nicht Amazon-User. Also habe versucht, jeden da glücklich zu machen. Und dann war es auch irgendwann ziemlich schnell ausverkauft. Und ich konnte sagen, okay, das reinvestiere ich jetzt in die Version, wie ich sie wirklich haben möchte.
Wie ging es denn dann weiter? Wie ist es denn dann weiter gewachsen? Und vor allem, vielleicht kannst du ja hier auch schon mal so den ersten oder einige Tipps vielleicht mal geben, weil jetzt hört vielleicht jemand zu und sagt so, ach ja, so ein Online-Produkt fände ich eigentlich auch toll und ich habe da ja auch eine Idee, das könnte man auch umsetzen, aber wie starte ich denn jetzt damit eigentlich? Also wie könnte ich denn jetzt überhaupt loslegen? Ich meine, ich bin mir sicher, dass in deinem Buch da viel von beschrieben ist. Aber vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen darauf hinweisen, dass vielleicht da jetzt auch die ein oder andere Person auch richtig Lust bekommt, das Buch zu lesen.
Also ich glaube, eine ganz große Hürde ist eben, ne, wie fange ich überhaupt an? Also die Idee ist da. Ich finde es super wichtig, dass man sich das zum Beispiel einmal durchkalkuliert. Ich finde, das ist was sehr Wichtiges. Wir sind erwachsen. Das soll kein Hobbyprojekt am Ende werden, sondern das ist zeitaufwendig erstmal, das Fundament soll stehen und am Ende soll nicht null rauskommen. Also sich wirklich mal entweder mit einem Zettel und Stift hinsetzen oder mit einer Excel-Tabelle und durchrechnen, was sind die Einkaufskosten, die ich mal erfragt habe, oder die Produktionskosten des Produkts, für welche Menge, was, glaube ich, kann ich dafür nehmen im Verkauf. Ich schaue mir die Konkurrenz an und merke, was bleibt eigentlich vom Kuchen übrig. Und das finde ich ganz wichtig, um zu merken, bleibt da was da, macht es auch Sinn, das Geld in die Hand zu nehmen, stehe ich selber hinter der Idee und sich dann auch mit Menschen auszutauschen, die wirklich potenzielle Kunden sind. Also nicht nur mit Menschen austauschen, die zu allem eine Meinung haben, sondern das Feedback wirklich konstruktiv ist. Weil sonst gibt es immer Gegenwind und Gegenwind ist an sich gut, aber von den richtigen Menschen, die theoretisch Interesse an deinem Produkt haben.
Finde ich einen super wichtigen Punkt. Ja. Also einfach auch nochmal zu schauen, ist es überhaupt der richtige Zeitpunkt gerade? Gibt es das nicht auch schon vielleicht wie Sand am Meer? Ja. Aber du bestätigst ja auch ein Produkt, was es schon sehr häufig gibt. Kann man in einem neuen Stil oder in einer eigenen, mit einer eigenen Idee ja auch nochmal neu auflegen und damit eben ein passives Einkommen mit generieren? Was gibt es denn sonst so für passive Einkommen noch? Also was sind so deine passiven?
Also ich unterscheide immer gerne in der Dauer der Einnahmequelle, kurzfristig, mittelfristig oder langfristig. Wie viel Startkapital musst du reinbringen, um überhaupt passiv Geld zu verdienen? Und wie groß ist der Verwaltungsaufwand? Weil ich glaube, der letzte Punkt ist auch etwas, wo viele denken, oh, das ist nicht passiv. Und das stimmt auch. Wenn ich aktiv viel zu tun habe, ist es nicht mehr passiv. Also da ein bisschen zu unterscheiden und dann auch auf sich zu schauen, wie viel Zeit habe ich eigentlich in der Woche, die ich investieren kann, um mir das aufzubauen. Ja, also habe ich meine Kinder, die da sind, oder habe ich eigentlich eine Vollzeitstelle, also realistisch zu sein, ja, für sich was rauszusuchen, um anzufangen. Und es gibt zum Beispiel Amazon KDP, man kann Bücher hochladen. Das müssen keine selbstgeschriebenen Bücher sein, das können auch Notizbücher, Tagebücher, Rezeptbücher, Freundebücher sein. Mit 0 Euro Startkapital, die on demand, also bei Verkauf erst gedruckt werden. Das ist zum Beispiel sowas, was für viele erstmal ein Testlauf ist, um zu merken, ah, es funktioniert wirklich. Meine Ideen werden gesucht und gebraucht. Und dann kriegen sie Lust auf mehr. Dann natürlich die physischen Produkte im eigenen Shop. Etsy ist ein großer Marketplace, weil es auch sehr international ist. Amazon. Und dann aber auch Aktien und ETFs, was du auch gesagt hast, ne? Also das, was einfach langfristig mehr werden soll. Und es darf wirklich auch erstmal eine kleine Summe sein, was möglich ist, aber kontinuierlich, was man jeden Monat da einzahlt und in seine ETFs verteilt. Und ich habe auch nach 2 Jahren, ich habe das Studio verkauft und ich habe mir meine erste Kapitalanlage gekauft. auch hier in Berlin im Prenzlauer Berg eine Wohnung. Mhm. Und das war für mich auch ganz wichtig. Das gibt mir ganz viel Sicherheit, weil ich denke mir auch, wenn alle Stricke reißen, ich habe ein Zuhause. Mhm. Und das ist
und du könntest
schön.
Sie auch jederzeit wieder verkaufen.
Genau, das sowieso. Mhm. Also auch die Wertsteigerung ist hoffentlich über die Jahre da. Aber ja, auch für sich dieses Gefühl, ich habe da was und ich habe mir auch was erarbeitet. Das gibt mir ein gutes Gefühl, das ist schön.
Mhm. Jetzt haben wahrscheinlich auch sehr, sehr viele wirklich auch ein starkes Money-Mindset, aber vielleicht auch allgemein ein Money-Mindset, dass man so limitierende Glaubenssätze hat, ja, oder dass man sagt so, ach, das kann ich bestimmt nicht oder ich kann mich dann hinterher gar nicht um die Buchhaltung kümmern, ich habe auch total Angst vom Finanzamt, was kommt dann da irgendwie auf mich zu, hinterher wollen die irgendwie Geld von mir haben und so, ja, natürlich wollen die Geld, ja, wenn man Geld verdient, aber auch das kenne ich von mir von früher. Wie war das bei dir? Bist du da so ganz leichtsinnig drangegangen und hast gesagt, oh ja, das wird schon irgendwie? Oder hast du dir da auch richtig vorher einen Plan gemacht und gesagt, okay, hier muss richtig so ein Finanzplan her?
Ah, ich habe keinen klassischen Finanzplan gemacht, aber ich wusste durchs Vorher schon selbstständig sein, dass das Finanzamt immer Geld möchte und dass die Steuererklärung gemacht werden muss. Und es gibt ja auch immer viele, die sagen, ne, in Deutschland zahlen wir so viele Steuern. Für mein Gefühl ist es immer so, oh, ich lebe in einem Land, das gibt mir Sicherheit, ich bin hier frei. So, das bezahle ich irgendwie mit, sage ich mir immer, wenn ich die Steuer überweise. Und das ist irgendwie okay, weil ich kann es sowieso nicht ändern. Und ich finde aber ganz wichtig, dass man sich davon nicht hindern lässt, überhaupt anzufangen. Also ich sag immer, steuerlich und rechtlich ist gar nicht so schwierig. Du kannst auch immer den Steuerberater nur erstmal für eine Beratung buchen, ein, zwei Stunden, und du bist halt vorbereitet mit deinem Fragenkatalog da und lässt dir dadurch die Sicherheit geben und lässt deine Fragen beantworten. Mhm. Aber auch das ist Vorarbeit. Du musst dir erstmal bewusst werden, wo stehe ich, was sind meine Fragen, damit Klarheit kommen kann. Klarheit geht nicht, wenn du nicht weißt, was du willst.
Mhm. Wir wollen ja immer mit dem Glowcast gerne inspirieren. Und hier hören jetzt wahrscheinlich viele zu, die irgendwie sich von dieser Thematik angesprochen gefühlt haben. Und ich würde dir jetzt mal gerne so zwei Beispiele reingeben mit vielleicht deinen kreativen Ideen. Was würdest du jemanden raten? Mhm. Jemand, eine Mama mit drei Kindern, relativ wenig Einkommen und möchte gerne ein extra Einkommen haben, um ihren Kindern und sich ein besseres Leben zu ermöglichen. Ist kreativ, kann auch immer, ne, hat gute Ideen, hat aber schon so ein bisschen die Sorge vor, was ist, wenn es nicht klappt? Und ich habe ja hier drei Kinder, die ich versorgen muss. Mhm. In was für eine Richtung würdest du jetzt hier gehen?
Finde ich so cool, Miri. Also ich bin davon überzeugt, die hat jetzt, kennt die ganzen Kinderprodukte in- und auswendig, die es gibt nach drei Kindern, ist voll am Start, was im Trend ist und was gebraucht wird und was sie gekauft hat und voll der Fail war. Und bevor jetzt irgendwie ein Produkt erstmal produzieren zu lassen und krass ins Risiko zu gehen, könnte sie zum Beispiel auch on-demand Strampler und Babywear verkaufen, die wirklich auch erst bei Verkauf bedruckt wird. Das geht mit Schnittstellen wie Gelato und Co. Bei Etsy, bei Amazon verkauft werden. Und gerade im Trend sind ja auch sehr personalisierte Sachen. Ja, also auf dem Body ist ein schöner Olivenzweig, aber auch das O für Olivia oder Elfe Lilly, was weiß ich. Sowas lieben ja die Eltern oder vielleicht sogar mit dem kompletten Namen ausgeschrieben. Und das kann sie wirklich anbieten. Die Designs kann sie sich auch einkaufen. Also dieses Olivenblatt muss sie nicht selber malen oder vom Designer machen lassen, sondern man kann die Designrechte bei Shutterstock und ähnlichen Plattformen im vergleichsweise wenig Geld einkaufen, um die dann für jeden einzelnen Strampler zu nutzen, den man verkauft. Mhm. Und so könnte sie sich echt in wenigen Stunden ihr eigenes Business aufbauen.
Ich unterbreche ganz kurz diese Folge für ein tolles Angebot. Als Neukundin von Jack's Beautyline erhaltet ihr mit dem Code GLOWCAST10 bei eurem ersten Einkauf bei Jack's Beautyline 10% Rabatt auf alle Produkte. Ausgenommen davon sind nur Sets und bereits rabattierte Produkte. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Was gehört denn aus deiner Sicht dann dazu? Weil, sagen wir mal jetzt so, die Bodies oder die Strampler kommen gut an, das kommt so in Fahrt, sie hat jetzt irgendwie so ein Zusatzeinkommen von mindestens 1.000 Euro im Monat, aber sagt ja auch, ja, jetzt noch richtig viel Social Media dazu zu machen, ist für mich einfach mit meinen drei Kindern wirklich schwierig. Und ich möchte aber, dass es noch erfolgreicher wird. Ich möchte einfach noch zusätzlich 3.000 Euro im Monat machen. Was würdest du hier empfehlen?
dann würde ich gar nicht auf Social Media gehen, ehrlich gesagt, weil das wirklich ein Vollzeitjob ist. Also wenn sie wirklich die schon gut verkauft auf den diversen Plattformen, dass sie einfach weitere Variationen an Produkten anbietet. Also entweder noch weitere Designs an Strampeln oder dann die nächsten Produkte, die man vielleicht zum ersten Geburtstag verschenkt. Man weiß schon, ah, das war ein super Service. Mhm. Ich war total happy mit den Produkten. Jetzt finde ich die Dinge, die ich zum ersten Geburtstag zum Beispiel verschenken kann, personalisiertes Spielzeug oder ein T-Shirt oder vielleicht der Rucksack für die Kita, also solche Dinge, dass man die Kunden länger behält.
Ich frage jetzt wirklich mal wirklich ausgehend von dem Menschen, der wirklich am wenigsten Ahnung von den ganzen Plattformen und so weiter hat. Wie werden denn die Menschen auf die Strampler jetzt aufmerksam? Wie wird denn überhaupt ein Mensch, wenn sie kein Social Media macht, woher soll denn überhaupt jetzt jemand wissen, außer vielleicht ihr direktes Umfeld, dass sie das macht?
Es geht ja schon darum, dass du auf den Plattformen selber gut gelistet bist. Und du bist da gut gelistet, wenn du gute Bewertungen hast, also die Kunden happy sind. Vielleicht am Anfang bestellen auch deine Freunde erstmal für dich 1, 2, 3 Strampler, dass die ersten Bewertungen da sind. Und dann einfach auch zu sehen, was ist gerade im Trend. Und was, also ich würde sagen, zum Beispiel, wir alle kennen den Flamingo-Trend oder die Wassermelone, it's over. Jetzt ist vielleicht der Olivenzweig modern, aber was ist gerade, was kommt als nächstes, ja? Wenn man selber sagt, boah, ich bin vielleicht modebewusst oder ich schaue immer, dass die Kinder irgendwie gut angezogen sind, ich mag, was gerade irgendwie schön und modern ist, da schaue ich mir was von ab und gehe den Trend nach, weil das schenken auch andere vielleicht gerne und suchen das.
Also deine Empfehlung für den Start mit einem kleinen Kapital ist wirklich zu schauen, was ist das, womit ich mich super gut auskenne, wo ich weiß, ja, da ist ein Need da. Wie kann ich damit easy einsteigen? Ja. Und du sagst aber auch eher auf den Plattformen wie Etsy, Amazon und Co. Und nicht jetzt unbedingt direkt über einen eigenen Webshop.
Das kannst du auf jeden Fall trotzdem noch machen, aber dann musst du ihn natürlich auch erstmal einrichten und vielleicht bist du da einfach nicht bewandert und das ist auch okay. Das heißt, auch da erstmal bei den On-Demand-Produkten bleiben. Du gehst null ins Risiko, die werden nur bei Verkauf produziert oder gedruckt, dass du einfach auch nicht zu Hause erstmal ein Lager brauchst, hast wahrscheinlich kein extra Zimmer noch mit 3 Kindern und das ist auch alles völlig in Ordnung. Das darf alles danach noch wachsen, aber erstmal die ersten Erfolge zu haben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und egal, aus welcher Situation du kommst, immer was machen, was dich persönlich interessiert und dich begeistert. Also ich verkaufe auch nichts und mache nichts, was ich doof finde.
Ja. Ja. Weil da kann ja auch wirklich ein mega tolles Passion-Projekt daraus entstehen.
Total.
Also wenn ich überlege, wie ich meine Projekte liebe und auch immer noch neue Sachen angehe und immer wieder denke, oh, das würde ich gerne machen und das, jetzt habe ich gerade voll Bock, irgendwie noch ein Haircare-Brand zu machen und so weiter. Aber man arbeitet sich ja auch auf ein gewisses Niveau hoch.
Genau.
So, und jetzt kommen wir nämlich zum Fall Nummer 2. Eine Person, die, weiß nicht, zum Beispiel jetzt schon ein ordentliches Budget zur Verfügung hat, sagen wir mal, richtig 40.000, 50.000 Euro Kapital hätte, um wirklich auf was anzugehen und zu sagen so, hey, ich möchte irgendwie gerne aus meinem Job raus, der mich richtig abfuckt. Also ich bin in einer Festanstellung, die macht mir keinen Spaß, ich mag meine Chefs nicht. Ich habe jetzt auch schon 3-mal den Job gewechselt und irgendwie, ich bin es richtig leid, fest angestellt zu sein. Ich möchte mein eigenes Baby aufbauen. Ich möchte irgendwie in den Urlaub fahren können und möchte irgendwie sagen, geil, da habe ich irgendwie was Eigenes geschaffen und kreiert und habe richtig Lust. Was würdest du hier an dieser Stelle empfehlen?
Also es ist ein bisschen die Frage, was die Person für Interessen und Hobbys hat. Ich denke jetzt zum Beispiel, mein Freund, der ist total Rennrad-passioniert und sagt immer, boah, die Rennrad-Klamotte, da sind immer so fette Labels drauf und das ist nicht schön. Dann denke ich immer, mach doch deine eigene coole Rennrad-Wear draus. Also ist das eh gerade so ein
Trendsport. Und warum macht das nicht?
Warum macht das nicht? Ich glaube, so ein bisschen Bequemlichkeit manchmal, wenn man im Angestelltenverhältnis ist. Kann ich nicht mitreden, war ich nie. Aber ich glaube, der Schmerz oder dieses Feuer, das muss groß genug werden, dass man das dann macht. Vielleicht muss man manchen auch erstmal ein bisschen arbeiten. Manche sind schneller, manche nicht. Aber vielleicht ist ja auch anders interessiert die Person. Ich gehe irgendwie von aus, dass es ein Mann ist. Ist es gar nicht vielleicht.
Es kann ein Mann oder eine Frau sein. Du hast jetzt das Beispiel mit deinem Freund gebracht, fand ich super. Du kannst auch nochmal ein Beispiel mit einer Frau sagen. Ich glaube, das ist aber auch geschlechtsunabhängig. Ich glaube, mir geht es eher so darum, dass jetzt jemand etwas nicht on demand machen möchte, sondern jetzt irgendwie hier wirklich was kreieren möchte und so ein eigenes Branding mit eigenem Logo und allem direkt so voll aufziehen möchte.
Aber auch da, ich finde, man darf sich nicht verrückt machen. Ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, die macht so ein Business mit Tee. Und die hat mir erzählt, dass sie jetzt ein Angebot hat von einem Designer für ein Logo. Und sie weiß eigentlich schon genau, wie es aussehen soll. Und das war irgendwie sehr hoch vierstellig. Und ich habe gesagt, boah, also für den Anfang, ich weiß nicht, ob es das sein muss. Ja. Also schaut immer auf die Finanzen, das mache ich nach wie vor. Ja. Ich gebe nicht Geld für alles aus. Nein, nein, ich bin ganz groß im Angebote immer einholen und vergleichen. Und brauche ich und meine Firma das gerade? Also
finde ich einen mega geilen Punkt, den ich auch sehr gerne an dieser Stelle auch nochmal gerne mitgeben möchte, weil ich investiere ja auch mittlerweile in Startups und das ist immer mein Reden. Ich sage immer, es ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie, es geht gerade um die Bildsprache, einmal in gute Models zu investieren, aber auch hier wieder, ne, man kann sich immer durch über eigene Connections, Family and Friends weiterhelfen und auch sowas wie Logo-Entstehung. Es gibt so viele junge Grafikdesigner, die sagen, boah, ich brauche was für mein Portfolio, ich will irgendwie durchstarten, ich möchte anfangen. Ich glaube, dafür muss man wirklich offen sein und nicht immer denken, oh ja, wenn ich jetzt irgendwie das Next Big Brand sein möchte, muss ich jetzt irgendwie 40.000 Euro an für meine ganze CI ausgeben, weil das gibt's und das habe ich schon häufig erlebt und habe immer wieder gedacht, so, warum würde man das tun?
Also, ist auch nicht besser am Ende, finde ich.
Nee, eben, genau, es wird auch nicht besser. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man weiß, was man will. Und da auch kreativ zu sein und zu sagen, ich habe ein Verständnis dafür, ich kann gut briefen, ich kann jemanden genau sagen, weil ich glaube, damit steht und fällt auch viel. Erlebe ich auch häufig, dass man eine Idee hat, aber nicht gut briefen kann. Also auch nicht andere Menschen gut anleiten kann, wie soll etwas aussehen. Und dann sozusagen so, ach, mach du doch mal. Überleg doch mal, wie so mein Logo aussehen könnte.
Und dann geht es
in eine komplett falsche Richtung. Also meine Empfehlung ist wirklich immer, sich Pinterest-Board zu machen.
Absolut.
Das machst du wahrscheinlich auch
viel, allem in meinem Leben.
mit einem Pinterest Board.
Oder auch, wie soll sich die Marke anfühlen und wie fühlen sich, welche Farbe haben diese Gefühle für mich, dass man so ein bisschen auf die Farben kommt oder so. Also man muss sich schon mit seiner eigenen Idee und Brand auseinandersetzen, bevor andere sich reinfühlen können.
Ja. Und auch, das finde ich auch nochmal wichtig, weil nicht jeder ist ja super kreativ. Ne? Also ich arbeite jetzt gerade zum Beispiel mit zwei Jungs von MailUp und da hatten wir heute noch das Gespräch darüber, dass sie gesagt haben, ja, aber wir können das jetzt hier nicht so mit der CI. Und dann hat der Fotograf direkt gesagt so, ja, aber dann erstelle ich euch jetzt einmal das Grid für Instagram und dann könnt ihr die Texte machen. Und das war eine so schnelle und unkomplizierte Lösung, wo ich auch mal denke, man muss nicht alles selber machen können. Also ich muss nicht irgendwie selber Finanzen können. Ich muss nicht selber komplett das ganze Business von A bis Z aufbauen. Man kann sich ja auch immer Leute dazu holen und andere Leute haben ja vielleicht auch Bock, was zu starten.
Voll.
Wie siehst du das denn eigentlich, mit Menschen etwas zusammen zu machen?
Ich mache auch alles alleine. Aber ich teile schon immer die Ideen und ich arbeite aber mit vielen Menschen zusammen. Also Christian hat mich gerade gefragt, was ich nicht mag in meinem Job oder was mich manchmal frustriert. Und ich habe gesagt, oh, eigentlich nichts, weil ich gebe das immer ab an Leute, die in der Sache gut sind und das mögen. Ja. Das ist wirklich so. Selbst mein Steuerberater liebt die Steuern. Also es gibt für alles Menschen, die extrem gut sind in Sachen.
Und das lieben.
Die lieben. Ja. Und du selber denkst, boah, das kriege ich schon schlechte Laune morgens.
Aber war das bei dir immer schon so? Weil das hat sich bei mir stark geändert. Früher habe ich immer gedacht, ich muss das alles können. Früher war ich so, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht kann, dann bin ich eine schlechte Unternehmerin. Und heute denke ich, ich bin eine saugute Unternehmerin, weil ich so gut abgeben kann. Weil ich einfach Dinge, die ich nicht kann, meine Geschäftspartnerin machen lasse oder eben unsere Buchhalterin oder eben den Mädels in unserem Unternehmen abgebe, wo ich sage, hey, du, das kannst du gut, mach du das bitte für mich. Und ich wiederum eben die Dinge mache, wo ich weiß, da drin brilliere ich und da habe ich richtig Bock zu und da geht mein Herz auf und da denke ich nachts drüber nach, wenn ich irgendwie wach werde. Also das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache. Wie war das bei dir?
Ja, ich habe im Yoga-Studio sehr schnell abgegeben. Also die Social Media.
Also du konntest es von Anfang an einfach gut.
Ja, aber ich finde, es passt nur, wenn du das Gefühl hast, die Person versteht deine Firma oder deine Brand so wie du und dass ihr die gleiche Sprache spricht.
Ja.
Und ich habe von Anfang an auch ganz viel so meinen Kopf aufgeschrieben. Die Werte, für was wir stehen, für was wir nicht stehen, wie wir kommunizieren, dass mein Kopf auch für andere erreichbar ist und dass das wie so eine, wie ein Wikipedia immer zu finden ist. Und wir können das ergänzen, wir können das aufbauen, aber dass jemand auch sagt, boah, das fühle ich auch und das ist für mich das größte Go. Dann passen wir zusammen, das ist wichtig. Ja. Und dann kann ich gut abgeben.
Ja. Finde ich super und schon alleine ist deswegen wahrscheinlich auch dein Buch so lesenswert. lesenswert, weil das ist natürlich eine wahnsinnig tolle Gabe, die du jetzt mit deinen 29 Jahren schon hast, die aber viele auch in einem höheren Alter gar nicht haben, die halt einfach immer wieder so, ja, darüber nachdenken, jetzt muss doch dieser Mensch jetzt verstehen und das muss doch, und ich denke immer so, weil ich war selber früher, also genau so. Ich habe immer gedacht, wieso verstehen die das nicht? Warum würde die das jetzt so anders machen? Ja, das ist halt, du sagst die Farbe Rot, aber Rot hat 1000 Shades. Also jeder versteht etwas anderes unter dem Namen Rot. Und ich glaube, das ist wirklich wahnsinnig wichtig, wenn man etwas aufbaut, wenn man eine Vision hat, wenn man sich irgendwas wünscht, dass etwas genauso ist, wie man sich das vorstellt, dass man das halt irgendwie gut einbriefen kann. Und ich glaube, damit entsteht es ja auch, ne, für all diejenigen, die jetzt sagen, boah, eigentlich ist es eine geile Idee, eigentlich ist es cool, was Eigenes zu machen oder auch alleine passiv was aufzubauen, nebenbei was zu machen. Es muss ja auch nicht immer der Schritt in die Selbstständigkeit sein. Es kann ja wirklich auch sein, dass man einfach sagt, ja, ich bin einfach nicht happy mit dem, was ich gerade verdiene. Da ist aber jetzt auch nicht in den nächsten 1-2 Jahren irgendwie die Chance, da jetzt irgendwie das zu verdoppeln. Was könnte ich nebenbei machen? Und dann aber auch zu sagen, ich investiere aber jetzt hier auch meine Passion und meine Zeit. Und man darf natürlich dann auch den Job, den man nicht macht, nicht leiden lassen. Ja. Und das finde ich, ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache, weil das habe ich ja zum Beispiel bei uns im Unternehmen auch erlebt, dass eine Mitarbeiterin nebenbei eine Eisdiele noch eröffnet hat mit ihrem Mann. Und ich finde das mega cool. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man, finde ich, zum Beispiel mit den Chefs auch darüber spricht und Chefin. Also, dass man einfach auch sowas dann kommuniziert und sagt, hey, ich habe voll Lust, was nebenbei zu machen und auch das Gefühl zu geben, hey, darunter leidet jetzt nicht mein Job, den ich mache, sondern das ist etwas, was ich zum Beispiel am Wochenende mir nebenbei aufbaue oder am Abend oder sowas. Also auch da eine offene und klare Kommunikation zu hegen und nicht irgendwie heimlich, still und heimlich. Weil ich finde, dann könnte es passieren, dass man dann auch echt denkt oder auch so Vorgesetzte misstrauisch werden, ja, oder auch irgendwie. Und ich glaube, dieses Offene und Ehrliche finde ich schon wichtig in einer Festanstellung.
Total. Also ich habe auch viele, die irgendwann vielleicht auf eine 4-Tageswoche runtergehen, weil sie merken, oh, mein Zeitbusiness, das wird jetzt ein bisschen zeitaufwendiger. Ich mag aber meinen Job noch oder ich darf auch mehrere Passionen haben. Also ich mache auch viele Dinge. Ich habe viele Leidenschaften, auch beruflich, das, was mich interessiert. Und wie schön, wenn man das so aufteilen kann. Also ich finde das mega cool.
Richtig cool.
Und ich sage immer so, kündige dein Netflix-Abo. Ja, also wenn du die Zeit investierst, zu recherchieren, anzufangen, das reicht eigentlich erstmal schon.
Absolut. Ja. Was steht denn bei dir in deinem Leben noch so an? Was ist so auf deinem Vision Board?
Ich würde gerne in Südafrika irgendwann mal Land haben. Das ist so ganz groß auf meine Vision. Krass. Ja, ich würde da gerne überwintern sozusagen. Und ich habe tatsächlich, vielleicht ist es auch noch ganz interessant, das gerade zu hören, ich habe einfach irgendwann sehr viel Aktivzeit wieder gehabt, ja, weil viel passiv läuft. Und ich habe angefangen zu malen unter einem Pseudonym und habe das auch bei Instagram tatsächlich geteilt unter einem anderen Account. Und mittlerweile male ich zum Beispiel ganz viel und das ist sogar auch noch eine Einkommensquelle geworden. Aber es ist eigentlich auch eher für mich erstmal gewesen. Und ich würde das aber auch nur in so einem Rahmen machen, wie gesagt, es macht mir noch Spaß. Ja? Wenn es zu viel wird, dann würde ich es auch wieder ein bisschen einbremsen. Aber auch da habe ich mich wieder neu erfunden und das darf man sich trauen. Also man hat bestimmt viele Ideen und Passionen, ja.
Mega, mega schön. Es war wirklich ein ganz inspirierendes Gespräch mit dir und ich hoffe sehr, dass wir euch da draußen auch inspirieren konnten und euch ganz viele Ideen und Impulse mitgegeben haben, wie man halt wirklich sein Leben noch interessanter. Ich fand auch zum Beispiel es ganz spannend, weil für mich ist jetzt auch so ein bisschen das Fazit, es geht hier gar nicht mal nur ums Geld, sondern es geht hier um ganz viel Passion und Leidenschaft, ja, dass wirklich, dass es darum geht, sowas für sich zu machen. Und weil du das jetzt auch nochmal gerade so abschließend gesagt hast, auch das Malen, ja, dass es halt irgendwas ist, so, wo man sagt, so, hey, selbst das könnte ein Sidejob sein. Es muss nicht immer irgendwie the big irgendwie Business sein, sondern es kann ja auch etwas ganz, ganz Leichtes sein, was aber halt eine wahnsinnig tolle Passion mit sich bringt und auch einen Ausgleich bietet, weil das ist schon etwas, was ich häufig erlebe in meinem Umfeld, dass viele Menschen sich wirklich für den Job kaputt machen und überhaupt nicht so in diesem Feuer sind und in diesem Glow und sagen so, boah, mega, was ich da rocke jeden Tag und das ist so geil, was ich da irgendwie mit meiner Company vorantreibe. Und wenn wir bedenken, wie viel Lebenszeit wir in unserem Job verbringen, ja,
Ja.
Dann ist das immer wieder, wo ich echt sage, so Leute, macht doch bitte etwas in dieser Zeit, was wirklich einen Mehrwert stiftet. Und selbst wenn der Mehrwert nur für euch selber ist, aber einfach diese, ne, dass man irgendwas macht, was einem richtig viel Spaß macht. Und darum geht's. Und dann können wir auch alle noch mehr strahlen.
Total. Also am Ende nur schöne Tage, sage ich immer. Es klingt so cheesy, aber jeder Tag ist so kostbar. Sollte irgendwie Freude machen.
Absolut. Ja. Und man sollte keine Ängste haben und Sorgen haben, dass man irgendwie Rechnungen nicht bezahlen kann und dass man irgendwie, es gibt so viele Möglichkeiten. Und auch hier nochmal ein ganz, ganz großer Appell an all die Menschen da draußen. Und es gibt es leider auch bei mir auf meinem Account immer wieder, die sagen, ach, das ist aber bei mir nicht möglich. Ich habe 4 Kinder und ich bin Lehrerin und bei mir funktioniert das alles nicht. Ja. Und da muss ich sagen, sorry Leute, ich habe kein Verständnis dafür, weil es gibt immer Möglichkeiten. Immer. Ich weiß, es gibt privilegierte Menschen und es gibt privilegierte Situationen und wir beide sind in einer extrem privilegierten Situation. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, es gab komplett andere Zeiten, wo das überhaupt nicht so war. Wo ich nicht in einem Haus in Köpenick gewohnt habe, wo ich nicht eine Firma mit 50 Mitarbeitern hatte. Und in dieser Zeit habe ich aber auch gesagt, es wird irgendwann anders sein. Ich habe mir immer ganz klar vorgenommen, ich möchte etwas erreichen, ich schaffe das. Und dafür habe ich auch richtig krass Klinken geputzt. Dafür habe ich richtig krass auch teilweise nächtelang durchgearbeitet und habe alles dafür gegeben, dass es heute so ist. Also das heißt, ich habe komplett an meinem Mindset gearbeitet. Ja. Ich habe komplett so viel Geld in Coachings investiert bis heute, um wirklich einfach noch immer glücklicher zu sein oder beziehungsweise auch Themen aufzulösen. Es hat gar nicht mal nur was mit glücklicher zu sein, sondern ich bin sehr glücklich, sondern auch wirklich Lasten abzulegen, ne, oder Sachen abzulegen, wo ich sage so, oh, das, ne, das irgendwie, das hält mich auf, ne, oder das ist irgendwie, und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, dass wir nicht denken, das funktioniert für mich nicht, sondern es gibt Wege.
Ja, und Mindset ist auch key. Also jeden Tag vielleicht einen Wecker stellen und sich in dem Moment nochmal die Vision in den Kopf rufen, mit Affirmationen arbeiten, die Glaubenssätze finden, die dich aufhalten, umdrehen und die so lange für dich Post-it schreiben, sagen, singen, was auch immer, dass du sie selber glaubst und schon auch groß träumen. Also wenn ich zurückblicke, ich hatte auch viele Träume, die schon wahr geworden sind, die aber auch erstmal so ganz weit weg gefühlt waren und durfte sie dann irgendwann nochmal nach oben korrigieren. Aber vom Gefühl hätte ich nicht geträumt und hätte ich mir das nicht gewünscht und aufgeschrieben und ganz groß gedacht, dann wäre es auch vielleicht nicht so gekommen. Ja. Schon trauen.
Vielen, vielen, vielen Dank, Laura, für das tolle Gespräch.
Danke,
Miri. Wir verlinken alle deine tollen Projekte, Unternehmungen und so weiter, alles in unseren Shownotes. Ihr könnt sehr gerne eine E-Mail schreiben, auch wenn ihr nochmal Fragen dazu habt. Schaut euch auch unbedingt auch Lauras Instagram-Profil an. Da könnt ihr bestimmt auch mit Laura in Kontakt treten. Holt euch das Buch, das passive Money-Prinzip. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr bis zum Ende beim Thema Geld durchgehalten habt. Das ist ja wirklich, ihr kriegt einen Orden von mir verliehen dafür. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge und wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche, ihr Lieben. Bis dahin.
Tschüss, danke.